Ich lade euch ein, eure Bibeln mit mir aufzuschlagen in Römer Kapitel 5. Wir werden die Verse 6 bis 8 studieren. Römer Kapitel 5, Verse 6 bis 8. Mit diesen Versen knüpfen wir dort an, wo wir aufgehört haben, in Paulus' Brief an die Gemeinde in Rom. Wir sind in dem, was manche genannt haben, das Buch der Rechtfertigung aus dem Glauben, wo Paulus in drei Kapiteln wieder und wieder und wieder erforscht, was es bedeutet, dass ein Mensch gerecht ist vor Gott, gerecht erklärt wird durch seinen Glauben an Jesus Christus und an Christus alleine. Wenn ihr uns besucht heute, dann heißt es, dass wir das durch das ganze Buch studiert haben, Vers für Vers, bis hier Kapitel 5, Vers 5, und wir werden jetzt hier fortsetzen. Und das gibt einen Grund, dass wir das tun, weil wir glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, nicht nur in den Worten, sondern auch in ihrer Ordnung, in ihrer Reihenfolge. Und dass wir Nutzen daraus ziehen, wenn wir es Vers für Vers studieren und dadurch ermutigt und gestärkt werden. Und deswegen lasst uns jetzt unsere Aufmerksamkeit auf das Lesen von Gottes unfehlbaren und inspirierten Wort lenken. Römer Kapitel 5, Vers 6. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Freunde, das ist das Wort Gottes für euch. Er hat es uns gegeben zu unserem Segen, dass wir dadurch gestärkt werden und zu seinem Sohn gezogen werden und aufgebaut werden in seiner Barmherzigkeit und auf das Königreich, das kommen wird, aufmerksam werden. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für die Schriften, für dein Wort. Dein Wort in 66 Büchern zu uns sprechend. Wir bitten dich, dass du uns Verständnis gibst heute Morgen, dass du uns Unterordnung gibst unter dein Wort, dass du uns Hoffnung und Frieden gibst. Vater, dass heute Morgen wir tief in deine Gnade schauen, die du deinem Volk gibst, dass wir die Höhen und Tiefe deiner Liebe verstehen, dass wir Jesus als unseren Heiland betrachten und dass wir dich preisen für sein Opfer. Vater im Himmel, wir beten all dies in Jesus heiligem Namen. Amen. Freunde, wie versteht ihr die Gnade des Kreuzes Jesu Christi? Habt ihr euch einmal Zeit genommen, um lang nachzudenken, um zu meditieren über die Gütigkeit und die Erbarmung und das Mitgefühl dieses gnädigen Opfers von Jesus Christus für dich und für die Welt? Hier heute Morgen in den wenigen Versen lädt uns Paul ein, uns auf dieses Kreuz zu konzentrieren und über Christus nachzudenken mit durchbohrten Füßen und Händen, den Herrn mit der blutenden Augenbrauen anzuschauen und ihn erneut aufzunehmen mit frischen und dankbaren Herzen, verwundert und erfreut darüber, dass er solche Sünder wie uns annehmen kann. Es lehrt uns, diese Schriftstelle heute Morgen lehrt uns etwas über uns selbst und noch mehr über das Herz Gottes. Ich möchte, dass wir zwei Dinge sehen heute Morgen. Zum ersten in Vers 6 den Kontext der Gnade und dann in Vers 7 und 8, wie die Gnade sich darstellt, die Darstellung der Gnade. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Wenn ihr vielleicht in unserer Gemeinde wart, dann wisst ihr, dass Zweipunktpredigen oft sich Gegensätze darstellen. Also ein Teil, der das Positive und ein Teil, der das Negative darstellt. Und heute gibt es aber zwei Punkte in der Predigt, aber es ist kein Widerspruch hier vorhanden, sondern der zweite Punkt stützt den ersten. Er erklärt den ersten, er führt ihn weiter aus. Warum machen wir das so? Na, nicht jede Predigt kann in einer Drei-Punkt-Predigt gemacht werden, was rhetorisch perfekt wäre. Aber hier ist dieser Text anders strukturiert und wir sollen hier die Gnade Gottes sehen, die uns und mir und dir gegeben ist. Die Gnade Gottes, die mir und dir gegeben ist als Ausdruck seiner Liebe. Deswegen kommen wir jetzt hier zum Vers 6, der Kontext der Gnade. Viele haben schon gefragt, und vielleicht ist es auch eine Frage in deinem Herzen, für wen starb Christus? Was waren diese Menschen, für die Jesus am Kreuz hing? Es ist eine Frage, für die Jesus selbst auch aufgreift. Immer und immer wieder in seinem Dienst sagt er es zu den Pharisäern: Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu suchen, sondern Sünder. Und immer und immer wieder sagt er das. Wird er ein politischer Leiter sein? Ein Messias auf einem Thron auf der Erde, der mit einer Krone von Gold und Juwelen geschmückt ist? Ist das sein Ziel, warum er gekommen ist? Für wen ist er gekommen? Die moderne Welt schaut auf Christus und sagt: Warum ist er gekommen? Und sie sagen viele verschiedene Dinge. Er kam vielleicht für gehorsame Leute, für Leute, die in die Kirche gehen, für Leute, die erfolgreich sind, für Leute, die ordentlich angezogen sind, für gute Leute, für respektable Leute, für aufrichtige Leute. Er kam für Christen. Er kam für diese oder jene Beschreibung von Menschen. Aber hier in Vers 6 möchte uns Paulus sagen, für wen Christus kam, um für sie zu sterben. Für wen kam er? So lesen wir jetzt Vers 6. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit, ist Christus für Gottlose gestorben. Den Vers jetzt umgestellt, so wie er es gesagt hat auch. Dieser Vers sollte eure Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil er nicht übereinstimmt mit der Theologie von falschen Religionen. Was sagen alle andere Religionen? Jede Form der Rettung, jede ewige Rettung ist natürlich für die, die strenge religiöse Regeln halten. Es ist für gute Menschen. Es ist für die, die moralisch aufrichtig sind und das Richtige tun. Aber was sagt Vers 6? Als wir noch kraftlos waren, als wir noch schwach waren, das ist das Erste, was Paulus möchte, dass wir wissen, dass er für schwache Menschen kam. Andere Übersetzungen sagen hilflos. Wenn ihr das Wort in ursprünglichen Übersetzung anschaut, und im Deutschen ist es sogar noch klarer, als wir unfähig dafür waren. Also es spricht über eine moralische Unfähigkeit, oder bei mir heißt es ja kraftlos waren. Was sagt Paulus? Er sagt, dass es ihnen unmöglich war, dass sie keine Fähigkeit dazu hatten, keine Möglichkeit dazu hatten, Gott zu lieben. Es geht nicht um eine physikalische Kraft, also wie stark man ist. Etwas, das in ihnen, also dass sie nicht so viel Kraft haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich Einkäufe aus dem Auto trage, dann ist es so ein bisschen ein Zeichen meiner Kraft. Ich nehme mit einer Hand und ich nehme 1, 2, 3, 4 Tüten, so viele, wie ich mit der linken Hand tragen kann. Das ist meine schwache Hand, ne? Und dann kommt die rechte Hand und dann werde ich den ganzen Rest nehmen. Und ich lauf hier mit 25 Kilo von Lebensmitteln die Treppe hoch und ich hoffe, dass Elise mich sieht und sagt, wow, was für ein starker Mann. Sie hat's nicht einmal getan bis jetzt, aber ich fühle mich immer gut über mich selbst, wie viel ich tragen kann. Und meine Söhne spüren das auch. Hier geht es nicht um physikalische Stärke, darum, wie viel Muskeln wir haben. Es geht um das Geistliche und Paulus schaut das an und es gibt in Epheser Kapitel 2, gibt er eine Beschreibung davon. Epheser 2, Vers 1 bis 3, dort beschreibt er diese Hilflosigkeit, diese Schwachheit. Und es ist deutlich schlimmer, als dass man vielleicht ein oder zwei von diesen Einkaufstüten nicht tragen kann. Er sagt, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Das ist eine Schwachheit, oder? Tot zu sein, keine Möglichkeit haben, einen Finger zu heben oder einen Muskel zu bewegen, einen Gedanken zu haben, zu atmen. So beschreibt Paulus diese Hilflosigkeit, diese spirituelle Schwachheit. Und das ist der erste Teil, den er darüber sagt. Und dann geht er aber noch weiter und sagt in Epheser 2, Vers 2, in denen ihr einst wandeltet. Es ist nicht nur, dass sie irgendwie so gelaufen sind, sondern sie haben in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Sie sind dem bösen Leiter gefolgt, Satan, dem Fürsten der Gewalt, der Luft, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Wenn Satan eine Armee hat, dann steht es vielleicht auf ihren Abzeichen, Söhne des Ungehorsams, auf ihren Fahnen, auf ihren Brustabzeichen. Sie, Zeichen dessen, was sie tun, ist, sie folgen Gott so wenig, dass es ihr Nachname ist, Söhne des Ungehorsams. Es ist die Charakteristik des Zustandes ihrer Seelen. Paulus macht es universell. Es sind nicht nur so ein paar Leute, es geht um uns. Unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Wir alle haben diese Hilflosigkeit, diese Sklaverei, zur Ungehorsam und die Versuchung von Satan, die Sünden erlebt. Nicht nur das, wir haben das in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Gedanken gefühlt, den Willen des Fleisches und der Gedanken zu tun, die Begierden unseres Fleisches, das zu tun, was uns in dem Moment überkommt, diese sündigen Gedanken. Und dann kommt nochmal ein Titel, nicht nur Söhne des Ungehorsams, sondern Kinder des Zorns, heißt es dann in Vers 3 am Ende. Wir sind nicht nur solche, die ungehorsam sind, sondern solche, die den Zorn des Lebendigen, des Heiligen Gottes verdient haben. Die Schwachheit im Herzen eines Mannes oder einer Frau oder allen Kinder in diesem Raum, mit einem Herzen, das sündigen möchte, einem Fleisch, das sündigen möchte. Das ist die Schwachheit, das ist die Hilflosigkeit, dieser Zustand, in den wir nicht bekämpfen können, wo wir nichts dagegen tun können, wo wir nichts tun können, als dem Herrn zu ungehorsam zu sein. Das ist diese Schwachheit. Sklaverei. Und Paulus sagt uns, dass wir genau so waren. Das ist es, wie wir waren. Genau so waren wir, als Christus für uns gekommen ist und für uns gestorben ist. So hat er uns gefunden. Das sah er. nichts weniger oder mehr als das, genau das sei. Und dann gibt Paulus uns noch einen zweiten Titel in Römer Kapitel 5, Vers 6. Christus starb für die Gottlosen, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Wir haben also über diesen moralischen Aspekt gesprochen, unsere Unfähigkeit. Aber wer waren diese Menschen? Es waren Menschen, die ihr Leben gelebt haben, ohne irgendwie einen Gedanken an Gott zu verschwenden. Die Gottlosen. Die Menschen, die deren Herz nicht an Gott denkt, die wirklich ohne ihn leben oder so leben, als ob er nicht existieren würde. Was sagt Paulus? Hat er uns irgendwie verprügelt oder Schmutz in unsere Augen geschmissen? Nein, er sagt, als wir kraftlos waren und gottlose Menschen, dass das genau die bestimmte Zeit, genau die richtige Zeit war für Christus, um für uns zu sterben. Das war die Zeit, dass in der Christus für hilflose, kraftlose Sünder kam. Für wen ist Christus gestorben? Hilflose, moralisch korrupte, versklavte Sünder, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, außer ihn zu verfluchen und gegen ihn zu rebellieren, sich aufzulehnen. Für diese starb Christus, nicht für die, die das tun, was er will, oder die in jeden Gottesdienst kommen in der CFC, sondern für Menschen mit einem gebrochenen Herzen, die Gott nicht verehren, die aktiv gegen ihn rebellieren, die ihn nicht lieben. Da, für diese Menschen kam er. Und das war das perfekte Timing von Gott. Die richtige Zeit, in der er kam, um seine Gnade zu zeigen. Lasst mich euch eine Frage stellen nochmal, Freunde. Für wen kam Jesus? Wir wissen, dass Gott ein heiliges Herz liebt. Wir wissen, dass Gottes Wort sagt, seid heilig, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Aber unsere Errettung ist eine Befreiungsaktion von unserem Herrn Jesus Christus. Es ist Menschen aus Sklaven freimachen, die keine andere Hoffnung haben als für Jesus. Für diese Menschen kam Jesus. Für ein Volk von Menschen, die ein kaputtes Volk sind, die ihre Beziehungen untereinander und mit dem Herrn des Himmels zerstört haben. Er kam, um zu dieser Zeit, zu unserer schlimmsten Zeit, uns zu retten, damit wir versöhnt sein können mit dem Herrn, heiligen Herrn des Himmels. Was möchte ich euch jetzt sagen? Jesus hat dich gefunden als hilflosen, kraftlosen, gottlosen Sünder und er starb für dich in diesem Kontext. Er weiß das über unser Herz und er verlangt nur, dass wir ihn im Glauben annehmen. Er sagt nicht, Bring dieses Gepäck, bring diesen Schmutz, diese Sünde nicht hier ins Haus. Lass es dort. Er sagt nicht, nee, deine Sprache ist so ungöttlich. Vielleicht solltest du gar nicht hier sein, bis du dich ein bisschen zusammenreißt oder besser benimmst. Nein, er sagt, komm zu mir, gib mir all deinen Schmutz, all deine Sünde, all deine Schwachheit, all dein Straucheln, alle die Sachen, wo du denkst, dass sie niemand anders weiß, gib sie mir alles. Das Schlimmste von dem, was du hast, gib mir einfach dieses Gepäck. Ich werde es nehmen von dir, weil ich habe ein Opfer gebracht für deine Sünden. Das ist das Zeugnis dieser Stelle. Das mit vollem Wissen dieser der Hässlichkeit von dem, was wir waren, dass Jesus gestorben ist und all unsere Sünden auf sich ihn genommen hat, damit wir nicht sterben müssen. In Vers 7 und 8 sehen wir jetzt die Darstellung dieser Gnade. Vers 7 und 8 sind wirklich eigentlich ein Kommentar, eine Beschreibung, eine Nähere von dem Vers 6. Manche Sachen sind kurz in ihrer Darstellung in der Bibel. Hier ist es nicht so. In Vers 7 und 8 haben wir ein sich widersprechendes Bild. In Vers 7 haben wir eine Beschreibung der Größe der Liebe Gottes. Und er gibt uns ein menschliches Beispiel dafür. Er sagt zuerst in Vers 7, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Ich hoffe, ihr versteht, was er hier sagen möchte. Ihr habt diese zwei Seiten von dem, was er sagt. Es geht darum, dass ein Mensch sich selbst aufopfert. Und er sagt, selten, eigentlich nie würde ein Mensch sterben, sogar für einen Gerechten. Also fast nie, also sehr, sehr selten überhaupt, würde ein Mensch sterben für jemand, der, wo er denkt, das ist ein wirklich guter Mensch, er führt ein gutes Leben. Das passiert manchmal, aber das ist sehr, sehr selten. Und er sagt dann, geht weiter und sagt vielleicht, na, für einen guten Menschen, für den Gütigen, könnte vielleicht noch jemand zu sterben wagen. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr auf diesen Vers schaut und sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Gerechten und Gütigen. So könnte man das lesen in der deutschen Übersetzung vielleicht. Aber Paulus möchte hier einfach nur denselben Punkt machen. Für einen Gerechten oder einen Gütigen, das hört man fast nie, dass jemand sein Leben für die gibt. Das ist wirklich, wirklich selten. Es ist nicht normal. Und sogar für eine Person, die sie wirklich, wirklich gut finden. Denkt an Eltern, die mit ihren Kindern gehen. Und es gibt ein Kind rennt auf den Verkehr zu. Und wahrscheinlich jeder von uns hier, von den Eltern, wahrscheinlich sogar jeder Erwachsene, wird sagen, natürlich würde ich reinrennen und das unschuldige kleine Kind versuchen zu retten und aus dem Weg zu bringen. Natürlich würde ich mich vor das Auto werfen, um das Kind zu retten. Manche Eltern haben das getan, es ist aber nicht immer das, was passiert. Manchmal frieren Eltern sozusagen ein und wissen nicht mehr, was sie machen können, können sich nicht bewegen, weil sie so geschockt sind von der Lage. Manchmal werden Kinder getroffen, aber Eltern würden sich gern für ihre Kinder opfern eigentlich, weil sie ihr Kind lieben und denken, dass es gut ist und sich für es opfern möchten. Noch eine andere Veranschaulichung, und das ist nicht ganz gut, also vergebt mir dafür. Denkt an einen Soldaten in der Mitte eines Kampfes. Denkt dran, es gibt jetzt eine Granate, die in irgendwo reingeworfen wird. Und dann gibt es einen Soldaten, der sich auf diese Granate wirft, um seine Freunde zu schützen vor dieser Granate, die explodiert. Denkt er denn, dass seine Freunde besser sind? Oder möchte er für das Königreich des Landes arbeiten, für das er lebt? Das ist so eine selbst aufopfernde Liebe, die man sehen kann. Und die passieren, aber die sind sehr selten. Sie werden zu Helden, die das tun. Aber es gibt einen Unterschied. Unsere Situation ist nicht das. Vers 8. Gott aber. Das aber bedeutet, dass eine eine Situation ist, die anders ist. Wir reden nicht über Gerechte oder Gütige. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Versteht ihr, was er hier sagt? Es ist dieser Unterschied. Es wäre ja noch annehmbar, dass jemand für gute Menschen stirbt, aber wir sind keine guten Menschen. Wir sind Sünder. Wir sind moralisch korrupt. Unsere Gedanken und unser Herzen sind böse. Wir leben in Rebellion gegen Gott. Und in diesem Kontext, in diesen Umständen, hat Christus sein sich hingegeben für uns, um zu sterben, als wir noch Sünder waren. Jetzt mag vielleicht jemand kommen und sagen, warum? Und wie kann das sein? Warum würde jemals Jesus für Menschen wie das sterben? Und das ist, sage ich euch, eine der zentralen Fragen, die Nicht-Christen oft fragen. Warum, wie kann es sein, dass jemand starb für eine wirklich schlimme Menschen? Sie sehen dieses Bild und sie verstehen es genau. Wenn jemand so böse ist, warum würde Jesus für ihn sterben? Verdienen sie es nicht? Sie hören es mit ihrer weltlichen, zivilen Gerechtigkeitssinn in den Augen. Dieser Mensch sollte sterben. Und ich sage euch aber warum. Paulus sagt es uns hier in Vers 8. Es ist wegen der Liebe Gottes. Es ist dieser fürchterliche Hintergrund der sündigen Menschen, der nur einen Retter hat, um für ihn zu sterben. Und der wahre Grund ist, dass Gott uns liebt. Gott liebt ungöttliche, schwache, kraftlose, hilflose Sünder. Er liebt uns dort, wo wir am schlechtesten sind, an der Zeit, wo wir im schlechtesten Zustand waren. In völliger Klarheit über unseren Zustand gab er seinen geliebten Sohn, um eine Sühne zu sein für unsere Sünden, um uns loszukaufen aus dem, was wir verdient hätten. Das ist wie und das ist warum. Wegen der Tiefe der Liebe Gottes. Wohin möchte ich gehen und wie möchte ich das auf uns anwenden? Ich möchte euch sagen, Freunde, Christen, vielleicht seid ihr am Straucheln über euren Glauben, ob ihr ihn wirklich habt, ob euren schwachen Glauben, seid unsicher über die Fehler in eurer Zunge und in euren Gedanken und sie jagen euch und werfen euch nieder und überwältigen euch und ihr denkt, ich weiß doch gar nicht, ich fühle mich gar nicht so und wie könnte es denn sein, dass er mein Retter ist, wenn ich so böse bin und so schlecht? Aber ich möchte euch sagen, ihr habt nichts getan, um seine Liebe zu verdienen. Gott hat seine Liebe euch offenbart, euch entgegengebracht in seinem Sohn, als ihr noch Sünder wart. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Es ist fast undenkbar, weil wir nicht so denken. Ich verspreche euch, ihr liebt mich oder liebt mich nicht wegen dem, was ich bin oder was ich nicht bin. Aber die Liebe Gottes ist anders. Die Liebe Gottes ist echt und kann in ihrer ganzen Fülle zu dem schlimmsten und gottlosesten und Gott am meisten verachtenden Sünder ausgegeben werden, weil es die Liebe Gottes ist. Epheser 2, Vers 4 und 5. Hier gibt's nochmal einen so ein Aber. Wir haben schon über diese Sünde geredet in Vers 1 bis 3, aber dann heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass so wie wir Kinder des Zorns waren, Vers 3, dann sagt Gott das in Vers 4, er reich ist an Barmherzigkeit. Er gibt uns nicht das, was wir verdienen. Wie kann das sein? Wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Was? Das antwortet die Frage doch nicht. Wie kann das doch sein? Doch, weil Gott ein liebendes Herz hat, das ewig schlägt. Und es hängt nicht ab von dir, weil wenn es von dir abhängen würde, dann würde Gott dich nicht lieben. Aber er liebt dich, weil es von ihm abhängt, von seiner Liebe. Er liebt dich, weil er dich lieben möchte. Es ist der Anfang der Geschichte unserer Erlösung und es ist das Ende der Geschichte unserer Erlösung. Er hat Mitleid mit uns, er erbarmt sich über uns, weil er uns liebt, weil er uns lieben möchte. Römer 5, Vers 6. Epheser 2, Vers 5, Entschuldigung. Hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Kennst du ihn als deinen Erretter? Kennst du diese unverdiente Liebe, diese Güte und dieses Mitgefühl? Hast du diese Gnade gesehen, die auf den durchbohrten Körper von Jesus Christus geschrieben ist und mit seinem Blut gefärbt ist? Wie kannst du das sehen? Nur durch die Gnade. Heute Morgen möchte ich euch dazu rufen, euch an Jesus zu hängen und zu sagen, sei mein Retter. Ich brauche diese Errettung, die es nur in dir geben kann. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, es anzunehmen. Herr, wenn du möchtest und wenn du es erlaubst, dann bitten wir dich, dass wir es verstehen können. Und dass wir in jedem Fall wissen, dass unseren Herrn Jesus als unseren Retter kennen und den Erlöser unserer Seelen, das Opfer für unsere Sünden. Vater, wir bitten all dies und wir bitten, dass du uns segnest als deine Kirche und als deine Kinder erhältst, dass wir nicht weiter Kinder des Zorns sind, sondern Kinder der Verheißung, Kinder des Segens. Wir bitten all dies im Namen von Jesus. Amen.